Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn.
Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen.
Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben.
Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg.
Schön, dass ihr dabei seid.
Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast.
Hallo Lukas, lieber Adaption oder lieber Eigenkreation?
Eigenkreation.
Wir blicken heute in eines unserer Nachbarländer und zwar nach Liechtenstein. Die Liechtensteiner Literaturtage, die 1991 von Roman Banzer gegründet wurden und inzwischen von Hans-Jörg Quaderer, Matthias Osbild und Peter Gilgen initiiert werden, haben im Juni dieses Jahres in Scharn einen ganz besonders intensiven Blick auf die Graphic Novel geworfen. Das hat dazu geführt, dass sich Liechtenstein im Juni rund um Andreas Platthaus, Nikolaus Mahler, Lika Nüssli, Anna Haifisch oder auch Matthias Gnehm und damit rund um verschiedene bekannte FachexpertInnen und AutorInnen quasi in einen Graphic-Novel-Hotspot verwandelt hat. Ebenfalls dort zu Gast war der renommierte österreichische Graphic-Novel-Autor Lukas Kummer und es freut mich sehr, dass er sich heute auch Zeit für einen Besuch in der Radetzkystraße 1 nimmt. Herzlich willkommen, Lukas.
Guten Tag, hallo.
Lukas, erinnerst du dich noch an deine allererste Comic-Erfahrung? Gibt es bei dir so eine genetisch bedingte, intuitive Begeisterung für das Medium oder ist das eher so eine gelernte Liebe?
Nein, also genetisch würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe schon sehr früh Comics gezeichnet. Doch, ja. Also wir hatten zu Hause die Klassiker, halt lustiges Taschenbuch, Asterix und Obelix. Und ich kann mich schon erinnern, dass ich schon sehr früh angefangen habe, die nachzuzeichnen. Also das schon. Also Comics haben mich schon immer interessiert. Zwischendurch gab es mal eine Phase, wo ich nicht mehr gezeichnet habe, auf dem Gymnasium und so. Aber dann, also spätestens in Kassel, dann, wo ich dann hingegangen bin zum Studieren, Comic im Speziellen, habe ich dann wieder damit angefangen natürlich.
Aber das ist so spannend, dass du als erstes sagst, ich erinnere mich noch gut daran, dass ich schon ganz früh Comics gezeichnet habe. Ich habe jetzt gedacht, du sagst mir, ich erinnere mich gut daran, dass ich ganz früh Comics gelesen habe. Aber es ging bei dir in dem Fall von Anfang an vor allen Dingen ums Zeichnen, ums Nachzeichnen und gar nicht so sehr um das Lesen?
Ach so, ja, eigentlich, also habe ich jetzt, ja stimmt, eigentlich schon, ja. Also ist bis heute so, dass ich eigentlich für einen Comiczeichner lese ich verdammt wenig Comics. Also wirklich ganz wenig, vielleicht ein- oder zweimal im Jahr lese ich eine Graphic Novel, die mich interessiert. Und dann meistens nur, weil mich die Leute interessieren oder weil es Kolleginnen oder Kollegen sind, die was Neues rausgebracht haben. Das interessiert mich dann. Es gab eine Phase, gerade am Anfang des Studiums, da habe ich sehr viel Graphic Novels und Comics konsumiert. Ich habe dann aber irgendwann wieder damit aufgehört. Also es ist tatsächlich so, dass mich das Zeichnen und, es klingt jetzt so überheblich oder so übertrieben, aber das Schaffen an sich, ne, das interessiert mich viel mehr als das Konsumieren.
Also du bist 1988 in Innsbruck geboren und 2007 bist du nach Kassel gezogen. Dort hast du an der Kunsthochschule Illustration und Comic studiert und seit 2014 arbeitest du eigentlich als freiberuflicher Comiczeichner und Illustrator. Spannend fand ich noch in deiner Biografie, dass du von 2014 bis 2015 Meisterschüler bei Hendrik Dorgarten warst. Und das ist eben nicht nur einer der bekanntesten deutschen Illustratoren und Comiczeichner, sondern er gilt vor allem auch als einer der Gründungsväter des neuen deutschen Comic. Der hat für die Zeit Comics verfasst, für das Süddeutsche Magazin, für die FAZ, für die New York Times. Er hat aber auch Animationsfilme für MTV produziert und ist eben seit 2003 Professor für Illustration und Comics an der Kunsthochschule Kassel. Lukas, was lernt man denn als Meisterschüler von so einem Meister?
Wahrscheinlich nicht mehr oder weniger als in den Jahren vorher. Also Meisterschüler ist halt, das klingt jetzt toll, ne? Aber es gibt immer, also jedes Jahr gibt es ein oder zwei Meisterschüler. Das ist jetzt nicht so was Besonderes. Und man macht da halt eigentlich die Sachen, die man vorher auch gemacht hat. Also es wird dann schon erwartet, dass man ein eigenes Projekt nochmal macht. Aber sonst, also Meisterschüler, ich würde das jetzt nicht, Ich würde jetzt nicht sagen, dass es sowas Besonderes ist. Es ist eine schöne Bezeichnung für ein zusätzliches Jahr Studium.
Ja. Gibt es trotzdem etwas, was dir Hendrik Dorgarten mit auf den Weg gegeben hat, das dich bis heute begleitet? Oder sind das tatsächlich eher die Dinge, die du sowieso im Studium gelernt hast?
Nein, also ich muss sagen, also bei Hendrik war es so, also sein Dogma, wenn es ums Comiczeichnen geht, was ich schon verinnerlicht habe, wo ich auch lange gebraucht habe, um das zu verinnerlichen und zu verstehen. Das heißt immer, also Inhalt ist sehr viel wichtiger als die Optik. Also zum Beispiel ein gut erzählter Comic, der schlecht gezeichnet ist, funktioniert. Im Gegenzug ein schlecht erzählter Comic, der sehr gut gezeichnet ist, funktioniert nicht. Also Inhalt auf jeden Fall sehr viel wichtiger als das Aussehen.
Das finde ich jetzt aber nochmal einen sehr spannenden Input, weil ich tatsächlich auch bei einigen Graphic Novels, wenn ich die rezipiere, das Gefühl habe, manchmal sticht die Illustration und manchmal sticht der Text. Und es ist nicht immer so selbstverständlich, dass beides miteinander in der Balance ist. Du hast jetzt gleich am Anfang erzählt, dass dir das Zeichnen sehr früh offensichtlich in die Finger gefahren ist. Aber wie ist es denn mit dem Schreiben und dem Erzählen von Geschichten gegangen? Wie hast du dieses Literarische für dich entdeckt und entwickelt?
Also ich glaube schon parallel. Aber man muss sagen, also das Comic-Schreiben ist ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel ein Buchschreiben. Also es geht viel mehr in die Richtung Drehbuchschreiben. Also man schreibt da in erster Linie Dialoge und vielleicht so ein bisschen Begleittext, aber den Rest macht man über Bildern. Und jetzt beim literarischen Schreiben musst du ja wirklich alles ausformulieren, die Landschaft und so. Und das zeichnest du halt im Comic dann einfach. Insofern ist es einfach eine andere Zugangsweise zum Schreiben. Aber im Grunde denke ich von der Disziplin her, das ist sich schon sehr nahe. Ne? Comics und Graphics Novels grundsätzlich, das ist so ein Zwischending zwischen Film und Buch, so die Brücke. Ne? Und je nachdem, was es für eine Graphic Novel oder was es für ein Comic ist, bewegt sich es dann halt näher ans Buch, also wenn man jetzt mehr Fließtext hat, oder näher an den Film. Das Schreiben, also ich habe auch immer gerne geschrieben, das schon. Ich habe mir immer gerne Geschichten ausgedacht, ich habe immer gerne geschrieben. Das ist einfach alles, was irgendwie narrativ ist, interessiert mich. Also mich interessieren auch Filme. Ich habe auch kurz mal drüber nachgedacht, Film zu machen. Das wäre ja auch gegangen an der Kunsthochschule Kassel, also Film zu studieren. Oder Trickfilm. Das Problem bei Trickfilm ist, es ist wahnsinnig aufwendig. Es dauert wahnsinnig lange. Und man kann nur sehr wenig damit erzählen in der Zeit, die man reinsteckt. Und bei Comics und Graphics Novels ist dieses Verhältnis sehr viel besser. Also da brauche ich weniger Zeit und kann aber mehr damit erzählen. Also mir ist schon, also alles, was ich mache, kommt schon sehr von einer narrativen Ecke her.
Und all dem bist du gleich gefolgt, auch wahrscheinlich schon im Rahmen deines Studiums, denn 2015 ist dein Debütcomic erschienen im Zwerchfell Verlag. Und dieser Comic, diese Graphic Novel, hat den Titel Die Verwerfung. Und das ist ein, und da zitiere ich dich selbst, postapokalyptischer Survival-Comic, ein Antikriegscomic über den 30-jährigen Krieg. Es geht darin um zwei Geschwister im Winter in den letzten Jahren des 30-jährigen Krieges und die ziehen durch dieses verwüstete Deutschland und müssen um ihr Überleben kämpfen. Und tatsächlich ist ja der 30-jährige Krieg eines der entscheidendsten und prägendsten Ereignisse der Barockzeit und schon zur damaligen Zeit haben sich verschiedene Autoren dieses historischen Ereignisses angenommen, Johann Jakob Grimmelshausen, Andreas Gryphius oder auch Martin Opitz. Und bis heute findet aber genau dieser Zeitabschnitt immer wieder Eingang auch in die Gegenwartsliteratur. Eines der prominentesten Beispiele, die mir ad hoc einfallen, ist Till von Daniel Kehlmann. Was alle diese Texte zeigen, ist die Darstellung der Gewaltform, die der Krieg mit sich bringt. Also diese direkte Gewalt, die strukturelle, aber auch die kulturelle Gewalt. Was war denn dein Impuls, deine Debüt-Graphic Novel genau in den Kontext dieser historischen Epoche zu stellen?
Das hat sich so ein bisschen ergeben oder entwickelt. Also ich wollte schon so was Apokalyptisches machen. Das hat mich einfach interessiert. Und dann war ich aber auch geschichtsinteressiert. Ich wusste zwar noch nicht viel über Geschichte zu dem Zeitpunkt, aber ich war zumindest interessiert. Und der 30-jährige Krieg, den hatte ich noch so im Hinterkopf vom Gymnasium. Und dann habe ich mich da eingelesen in die Materie und habe dann sehr schnell festgestellt, dass sich das als Kulisse dann sehr gut anbietet für das, was ich erzählen will. Ne? Und je mehr ich dann recherchiert habe, desto mehr wurde mir dann auch klar, dass ich dann der Epoche oder diesem Zeitraum dann schon gerecht werden muss. Ne? Also mir war es dann schon wichtig, dass es historisch korrekt ist, alles. Also wie sehr mir das gelungen ist, das müssen dann die Historikerinnen und Historiker beurteilen. Aber also mir war das schon wichtig. Ne? Und dann muss man, also kann ich mittlerweile auch sagen, ich habe dann, nachdem ich das 3,5 Jahre habe ich da recherchiert, also relativ ausgiebig, und habe immer wieder versucht, was zu machen, bin aber immer wieder gescheitert, bin immer wieder in die, also, weil ich nicht wusste, wie soll ich diese ganze Masse an Stoff irgendwie, ne, was soll ich da draus machen. Was ich halt nicht wollte, war so ein Wikipedia-Eintrag, jetzt blöd gesagt, dass man einfach die historischen Ereignisse abarbeitet. Und dann bin ich auf Cormac McCarthy gestoßen. Also die Leute, die Cormac McCarthy lesen und meinen Comic, die werden dann schon sehen, dass es da einige Parallelen gibt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich geklaut habe, aber es gibt auf jeden Fall Parallelen. Trotzdem denke ich, dass meine Graphic Novel schon etwas Eigenes dann auch geworden ist. Aber stark inspiriert dann von Die Straße von McCarthy und vor allem von Die Abendröte im Westen. Der ganze Comic ist ein einziger Albtraum. Das ist Geschwisterpaar, diese Kriegs-, also diese Kindersoldaten, die erleben ja eine furchtbare Sache nach der nächsten. Und es ist schon so, dass die Sachen, die dort passieren, die sind schon auch alles im 30-jährigen Krieg auch passiert. Das habe ich schon also nachgelesen. Natürlich, aber wahrscheinlich war es jetzt nicht der Regelfall, dass die Leute das in der Dichte erleben, wie es in meinem Comic der Fall ist. Ne?
Ja. In weniger dramatische Kontexte und nicht ganz so weit zurück in die Vergangenheit, aber ein Stück weit doch, hat dich letztlich eine Anfrage von uns getragen. Mein Team und ich, wir entwickeln ja aktuell in Hohenems in der Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Und in diesem Literaturhaus wird die Graphic Novel, wird der Comic eben auch eine besondere Rolle spielen, wenn wir 2024/25 eröffnen. Und um dieses Thema ein bisschen vorzubereiten, haben wir vor 2 Jahren das Projekt Großes, Kleines Kino gestartet. Hinter dem Projekt verbergen sich bis zur Eröffnung des Literaturhauses 9 Daumenkinos von 9 internationalen grafischen ErzählerInnen. Und aktuell sind von den 9 Daumenkinos bereits 4 erschienen. Und deines, Lukas, das war das 2. Und wir haben dir und auch den anderen AutorInnen die absolute Freiheit im Tun angeboten. Unser einziger Wunsch war, dass sich die ersten 3 Daumenkinos mit der Vergangenheit und oder Zukunft des Hauses, also dieser Villa Franziska und Ivan Rosenthal, auseinandersetzen. Wie präsent war dir denn das Medium Daumenkino, als meine Anfrage bei dir in deiner Mailbox landete? Hattest du schon Daumenkino-Erfahrungen?
Ja, schon so ein bisschen. Also meine Schulbücher waren ja, die habe ich immer konsequent vollgekritzelt. Ne? Und in der rechten unteren Ecke, der rechten Seite, da war ja immer Platz für ein Daumenkino.
Der Klassiker.
Der Klassiker, ja. Also die habe ich natürlich, also in meinen Schulbüchern waren immer Daumenkinos, das schon. Und davor, das letzte Daumenkino, was ich gemacht habe, da gab es einen Workshop in Kassel, in der Caricatura, geleitet von Gerhard Haderer. Und der hat, also es ging eine ganze Woche lang, und seine erste Aufgabe für uns war, macht ein Daumenkino. Ich glaube, wir hatten 1 oder 2 Tage Zeit für 300 Zeichnungen oder so, also eine ganze Menge. Ich glaube, dass sein Ziel war einfach, dass wir zeichnen, erstmal locker zu werden. Und ich glaube, was er auch im Sinn hatte, was er immer gesagt hat, also schaut, dass ihr versucht, nicht zu viel machen. Man kann da ganz wenig damit erzählen. Ne? Du kannst, also Beispiel springender Punkt, sowas geht. Aber das, was ich vorhatte, weil ich dachte, ich kann es besser. Ne? Ich dachte, ich weiß es besser und mache so eine Vollanimation mit dem Hund, der an der Leine gezogen wird und dann aufzustehen versucht und dann wieder hinfällt und so. Und das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Also das war eine totale Enttäuschung. Aber gute Lektion auf jeden Fall, auch im Hinblick auf das Daumenkino, was ich dann für euch gemacht habe. Ja, insofern war es mir nicht präsent, als du angefragt hast, aber ich hatte auf jeden Fall Lust, das zu machen.
Ja, das hat man dir angemerkt und entstanden ist ein wirklich ganz wunderschönes Werk. Jetzt ist es ein bisschen unfair, weil all unsere HörerInnen dein Daumenkino gerade nicht sehen können. Kannst du uns vielleicht in deinen Worten erzählen, beschreiben, was man sieht, wenn man dein Daumenkino flippt?
Also man sieht die Fassade und dann, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, dann passiert was. Also die Fassade wird so in pulsierenden, ringförmigen Bewegungen abgedeckt und man sieht so ein bisschen die Menschen darin. Ich kann sagen, was die Idee dahinter war. Ich habe zur selben Zeit, wo ich das gemacht habe, ich glaube, es war zur selben Zeit, da habe ich auch an Buchillustrationen gearbeitet. Für ein Buch, das heißt Der Baum denkt. So, das war der Titel des Buches. Und in dem Buch geht es um die Beziehung von einem jungen Mädchen zu einer Eiche, glaube ich, war das Königseiche oder sowas. Zum Baum auf jeden Fall. Und in den Illustrationen war es auch so, dass ich die Beziehung zwischen den beiden dahingehend illustrieren wollte, dass, also über das Zeitgefühl, ne? Also dass so ein Baum ein ganz anderes Zeitgefühl hat als wir Menschen. Und wie so ein Baum uns Menschen dann wahrnehmen würde in seiner verlangsamten Wahrnehmung der Zeit. Also bei den Illustrationen zum Beispiel ziehen die Figuren dann so lange Schnüre nach sich, ne? Einfach um zu zeigen, dass der wahrscheinlich uns so als, ja, weiß nicht, wie so ein Insekt sieht, was vorbeizieht. Wir sind es ja auch sehr verschwommen, ne? Und so eine ähnliche Idee hatte ich dann eben auch für die Villa. Und ich dachte mir, ich zeige so ein bisschen die Geschichte des Hauses aus seiner Sicht, ne? Was da alles passiert. Und eben man sieht zum Beispiel die Menschen darin auch nur ganz kurz aufpoppen. Ne? Also der Zahnarzt zum Beispiel, der da mal drinnen seine Praxis hatte, den sieht man auch ganz kurz, aber nur so ganz flüchtig. Ja, und das war so die Idee dahinter, dass ich mir einfach gedacht habe, ich zeige das Haus über die Zeit und wie das Haus, also die Geschichte des Hauses aus seiner Perspektive. Das war die Idee dahinter.
Jetzt hat so ein Daumenkino ja vor allen Dingen mal durch sein Format eine sehr begrenzte Fläche, auf der etwas zu sehen ist. Also die Seiten sind relativ klein. Das Zweite ist, die Anzahl der Seiten ist sehr begrenzt. Also das Daumenkino arbeitet eigentlich immer mit Ausschnitten und bestimmten Perspektiven. Und gleichzeitig hat dieses Daumenkino, anders als ein Fließtextbuch oder auch eine Graphic Novel, hat diesen Flip und damit ein Tempo und eine Dynamik. Und das sind jetzt relativ viele Parametern, mit denen man spielen kann oder die das Spielen auch verhindern. Was davon hat sich bei dir im Arbeitsprozess als Geschenk erwiesen und was davon war Herausforderung, gerade jetzt beim künstlerischen Prozess?
Wie ich schon gesagt habe, wie du auch sagtest, es muss eine sehr reduzierte Geschichte sein. Ne? Also ich weiß auch gar nicht, ob bei meinem Kino die Details wird man wahrscheinlich gar nicht erkennen, was mir auch aber nicht so wichtig war, so der Gesamteindruck zählt. Was eine besondere Herausforderung war, war der Hintergrund. Also das sind ja so Streifen, die vorbeiziehen. Ne? Und das ist so eine, muss man sich denken, so eine ganz lange, ich habe das ja alles am Computer gemacht, so eine ganz lange Illustration, die ich dann für jedes Bild so einen halben Zentimeter weiterschieben musste. Ne? Und dann nochmal ausschneiden und dann wieder weiterschieben und dann wieder ausschneiden. Es hätte wahrscheinlich, wenn man ein bisschen besser ist mit Photoshop, hätte es wahrscheinlich eine einfache Möglichkeit gegeben. Aber das wusste ich nicht. Und das war die größte Herausforderung, bis das funktioniert hat. Das hat lange gedauert, ja. Und da habe ich mich auch ein paar Mal vertan.
Jetzt sagst du eben schon, du arbeitest am Computer. Ist dein Zeichenprozess, ist der hauptsächlich digitalisiert und fängt der mit der Idee im Kopf an und geht dann gleich in die Vollen? Oder gibt es sowas wie eine Storyboard-Phase dazwischen? Wie sieht das bei dir aus, wenn du loslegst?
Also bei den Graphic Novels gibt es auf jeden Fall eine Storyboard-Phase. Da gibt es eigentlich sogar mittlerweile zwei Storyboard-Phasen. Also in der ersten kommt der Text rein und da mache ich das Panel-Layout, also wie die Bilder angeordnet sind, wie viele Bilder pro Seite, welches Motiv kriegt eine Totale. Das wird im ersten Durchgang gemacht, das geht ja echt schnell. Da mache ich wirklich nur so mehr oder weniger Strichmännchen. Ne? Also ganz grobe Kompositionen der einzelnen Bilder. Und dann im zweiten Durchgang wird es ein bisschen konkreter. Und im dritten Durchgang wird es dann getuscht und dann auch noch koloriert oder graue Stufen rein, je nachdem.
Das machst du mit der Hand, oder?
Nee, das mache ich mittlerweile alles am Computer. Mhm. Ja. Also erstens am Computer, man ist viel schneller. So. Dann habe ich mir beim letzten Umzug auch gedacht, so, ich werde sicher nicht noch mehr Papierberge anhäufen. Es ist ein Wahnsinn, was man da alles produziert und was man mitschleppt und wie viel Ausschuss man hat. Und vor allem beim Ausschuss denke ich mir auch nicht mehr, also ich kann es da nicht wegwerfen. Mir ist es dann irgendwie doch zu schade, dann schleppe ich es doch jedes Mal wieder mit. Und ich muss sogar sagen, dass ich am Papier, wenn es ans Tuschen geht, war ich immer ein bisschen verkrampft. Ich weiß nicht, ob andere Zeichner oder Zeichnerinnen das auch kennen. Wahrscheinlich denke ich mal schon, dass man, wenn man in die Phase kommt, wo es dann, also wo es dann darum geht, das zu finalisieren und richtig schön zu machen und final zu machen, dass man immer ein bisschen, weil man denkt, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann muss ich alles neu machen, mehr oder weniger. Und am Computer habe ich das nicht. So. Und auch haptisch fühlt sich es für mich besser am Display mittlerweile. Also ich mag das gar nicht mehr am Papier. Ich arbeite viel lieber am Computer. Ja.
Und du bist ein unermüdlicher Arbeiter, ein unermüdlicher Graphic Novel Autor. Wenn wir uns mal deine bisherigen Publikationen anschauen, die tatsächlich schon sehr zahlreich sind, dann fällt auf, dass es da eine ganz besonders hohe Affinität zu dem österreichischen Schriftsteller Thomas Bernhard gibt. Wann haben denn die Texte von Thomas Bernhard angefangen, sich so ihren Platz in deinem Bücherregal zu erobern? Wann war das? War das eine frühe Liebe auf den ersten Blick mit Thomas Bernhard?
Nicht ganz so Liebe auf den zweiten Blick, würde ich sagen. 14 oder 15 war ich. Da hatten wir im Gymnasium im Deutschunterricht österreichische Autoren. Und mir fiel dann Thomas Bernhard zu und ich bin in die nächste Bücherei und habe mir ein Buch geholt, einfach irgendwas. Und dann habe Frost gelesen. Und konnte beim ersten Lesen gar nicht so viel damit anfangen. Weil man dachte, okay, das ist jetzt alles so negativ, ja, das ist jetzt möglichst edgy und provokativ und so und alles ist schlecht und die Bauern sind böse. Da dachte ich mir, okay, kann man machen. Es war aber dann schon so, dass es mich nachhaltig beeinflusst hat. Also es hat sich zu dem Zeitpunkt schon einen Platz in meinem Kopf erobert, der Text. Und auch die Form, glaube ich, vor allem. Auch, dass man so schreiben darf einfach. Und dann, dann habe ich eigentlich alles von Bernhard gelesen, was mir so zwischen die Finger kam. Ich glaube, ich habe nie bewusst Bernhard gekauft oder gelesen, aber man kriegt ja trotzdem immer wieder mal Bücher. So, oder findet was in den Bücherschränken und dann habe ich mir gesagt, ah, Thomas Bernhard, ja klar, nehme ich mit. Ne? Oder am Flohmarkt, klar, Thomas Bernhard, nehme ich mit. Und dann immer Thomas Bernhard gelesen.
Du hast dann eben 2018 dich eigentlich, hast du aus dieser Zuneigung Buch und Papier werden lassen, denn du hast für den Residenzverlag 4 der 5 autobiografischen Werke, mit denen Bernhard so seine Traumata, die über seine Biografien in sein Leben eben hineingetreten sind, verarbeitet, in Graphic Novels umgewandelt. Also du hast quasi die Literatur adaptiert und eben 2018 hat das begonnen mit der Ursache oder die Ursache. 2019 erschien dann Der Keller. 2021 Der Atem und jetzt ganz neu 2023 die Kälte. War das von Anfang an mit dem Residenzverlag ausgemachte Sache, dass das eine Reihe wird oder habt ihr euch von Buch zu Buch nach vorn getastet und du dich vor allen Dingen?
Es war ja so, dass Nikolaus Mahler, das ist ja ein österreichischer Kollege von mir, der hatte schon viel früher Thomas Bernhard adaptiert. So, und das ging beim Suhrkamp Verlag sehr gut, glaube ich. Die Bücher haben sich sehr gut verkauft. Und daraufhin, glaube ich, hat dann der Residenzverlag gedacht, dass wir das auch probieren. So, und dann haben sie mich gefragt, es gab eine Anfrage, dann habe ich ein paar Entwürfe gemacht, so, dann kam das zustande. Und dann habe ich die Ursache gemacht und es hieß dann, okay, wir schauen mal, wie sich's verkauft und dann schauen wir, ob wir den Rest auch noch machen. Es hat sich nicht verkauft, wir haben aber trotzdem den Rest auch noch gemacht. Also da bin ich sehr dankbar, dass das weiterging. Ja. Und im Moment zeichne ich jetzt den 5. und dann ist es geschafft, zumindest mit den autobiografischen Sachen.
Jetzt ist Thomas Bernhard gerade für seinen sehr, sehr eigenen und markanten Stil in der Literaturwelt berühmt geworden. Und das ist ein Stil, der ist geprägt von den inneren, sich im Kreise drehenden, endlos wiederholenden Monologen, die aber auch dazu nur indirekt wiedergegeben sind. das sind Monologe, in denen so auch ja gnadenlose gedankliche Urteile über andere Menschen und über die Gesellschaft gefällt werden. Wo lag denn die größte Herausforderung für dich, diesen so eigenen Stil, der tatsächlich auch schon im Leseprozess ja nicht ganz einfach zu konsumieren ist, den grafisch umzusetzen und grafisch zu erzählen?
Ja, das hat tatsächlich sehr lange gedauert. Die Sache ist ja, also normalerweise bei Comics und Graphics Novels, ist es ja, du hast ja zwei Erzählebenen, ne? Du hast den Text und das Bild. Und entweder du sagst die Sachen im Text oder du sagst sie im Bild. Das funktioniert ja in Union. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise die Figur sagt, ich gehe in den Supermarkt und dann siehst du die Figur, die in den Supermarkt geht, dann ist es zu viel. Das ist too much, das braucht man nicht. Und von daher kommend dachte ich natürlich am Anfang auch, dass ich dem Text noch eine zusätzliche Ebene geben muss. Ne? Und ich habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass das einfach zu viel ist. Also es hat vom Text wirklich abgelenkt. Ne? Und ich dachte mir dann stattdessen, dass die Bilder mehr oder weniger, ich sage immer, Begleitmusik zum Text sind. Oder dass sie einfach den Text nochmal untermauern zusätzlich. Ne? Und meistens zeigen die Bilder wirklich genau dasselbe, wie der Text zeigt. Was, also wenn ich jetzt jungen Leuten, die Comics machen wollten, sagen würde, das ist falsch. Aber hier funktioniert es halt, weil der Text schon so stark und so, also auch die Fülle halt, ne, vom Text. Das muss ich jetzt nicht zusätzlich, also ich muss nicht meine eigene, wie soll ich sagen, mein Senf noch dazugeben. Ne? Das war halt das, also ich muss mich als Zeichner komplett zurücknehmen. Das war halt der Schritt, den ich zusätzlich noch gehen musste. Also auch bis zum gewissen Grad das eigene Zeichner-Ego nochmal so ein bisschen abwürgen. Und dann habe ich einfach, als ich das mal verstanden habe, habe ich dann halt geschaut, was gute Motive sind. Und für die Ursache bin ich dann nach Salzburg gefahren und habe dann Häuserfassaden fotografiert, die ich dann später abgezeichnet habe. Und das war so ein Schlüsselmoment. Also ich habe dann auch versucht, das, was textlich dann natürlich durch die Kürzung in meiner Graphic Novel fehlt. Weil ich muss ja, das Textverhältnis ist 1:10, also wenn der Text 10 Seiten hat, werden 100 Seiten Comic daraus. Das heißt, ich muss zuerst mal den Text auf 10 Seiten kürzen. Und dann wollte ich aber, dass zumindest das Gefühl, was dadurch verloren geht, dass sich das wieder in den Bildern wiederfindet. Und das sind halt die beinahe typischen Stilmittel der Übertreibung und der Wiederholung. Und das habe ich dann auch auf die Zeichnungen angewandt. Also bei den Häuserfassaden zum Beispiel, die wiederholen sich über mehrere Seiten, haben aber übertrieben viele Stockwerke. Also in Salzburg haben die Häuser in der Innenstadt vielleicht 3, 4, 5 Stockwerke, bei mir haben sie 10 oder 12, also übertrieben viele. Und so habe ich das dann natürlich ein bisschen anderer Spielart, aber ähnlich in den anderen Bänden auch angewandt.
Also ja, und grafisch kommen sie halt total reduziert daher, diese bisher 4 erschienenen Graphic Novels. Also diese Reduktion, von der du gerade sprichst, die spiegelt sich auch optisch wieder.
Ja. Ja, und es war halt wirklich so, dass der Text einen absoluten Vortritt hat. Ne? Also ich mag das auch teilweise nicht, wenn Zeichnerinnen oder Zeichner, wenn die Stoff von jemand anders verwenden und dann aber, wie soll ich sagen, sich das zu sehr zu eigen machen. Ich finde, das steht den Leuten oft nicht zu. Und mir ist es dort schon wichtig, dass ich da dem Originaltext gerecht bleibe.
Sehr spannend ist es, wenn man jetzt hört, wie sehr du dich da in den Dienst der Sache Thomas Bernhards gestellt hast. Ich würde gerne noch mit dir auf eine andere deiner Publikationen einen Blick werfen, und zwar auf Prinz Gigaherz. Prinz Gigaherz ist, da erleben wir dich eigentlich nochmal von einer ganz, ganz anderen Seite. Prinz Gigaherz, der erste Band, ist 2020 auch im Zwerchfell Verlag erschienen und der kommt so als augenzwinkernde Genre-Hommage mit einer sehr, ja, wirklich eindrücklichen Retro-Computerspiel-Ästhetik daher. Also wir haben so angehauchte Neon gefärbte Bilder und die Geschichte bewegt sich zwischen Märchen und Fantasy und Science-Fiction. Es geht um einen jungen Ritter, der von einem Dämon durch eine postapokalyptische Märchenwelt gejagt wird und im Laufe der Geschichte löst sich dann auf, wie es dazu kam und wer eigentlich hinter dieser Verwüstung steckt. 2022 ist der zweite Band erschienen, Prinz Gigaherz Knight of Love, also Ritter der Liebe. Jetzt im Herbst 2023 erscheint, soweit ich weiß, der dritte Band. Und ich habe gelesen, der vierte ist in Arbeit. Also da gibt es offensichtlich ja bei dir eine unglaublich große Lust am eigenen Stoff. Und du hast das in der Eingangsphase ja auch schon angedeutet. Bietet dir der eigene Stoff den spannenderen Erzähl- und Arbeitsprozess, als das Literaturadaptionen können?
Es ist halt ganz was anderes, ne? Was mich interessiert ist, ich bei Prinz Gigahertz vor allem, ich mache gern Sachen, die schlau dumm sind oder dumm schlau, wenn das Sinn macht. Also Sachen, die dumm daherkommen, aber ein bisschen schlauer sind, als man ihnen zutraut. So. Das war auch mein Ansatz bei Prinz Gigahertz. Es ist ja wirklich auch... Also ich greife im ersten Teil diese ganzen, da ging es mir schon auch darum, diese ganzen Genre, also diese Fantasy-Klischees, diese Genre-Klischees auch aufzugreifen und bis zu einem gewissen Grad auch kaputt zu machen. Also das Schloss oder die Stadt, die es da gibt, die sieht ja aus wie Neuschwanstein oder halt das Disney-Schloss, und die wird ja auch kaputt gemacht und so weiter. Die Klischees ein bisschen zu zertrümmern. Ja, und Prinz Gigahertz, ja, also mir macht das einfach wahnsinnigen Spaß. Also ich bin ja auch mit so Sachen aufgewachsen, ne? Mit Fantasy und Science Fiction. Ich mag das ja auch total gern. Und zum dritten und vierten Teil muss ich dich leider berichtigen. Also die werden zumindest nicht bei Zweigfeld erscheinen. Ich habe einen amerikanischen Verleger dafür gefunden. Einen recht großen, was mich total freut.
Aber du darfst noch nicht sagen, wer es ist.
Ich könnte sagen, wer es ist. Ich weiß nicht, das schau. Also ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil das alles zu unkompliziert funktioniert hat. Deshalb schaue ich, was ich draus raus. Also vielleicht wollten die einfach nur alle Rechte kaufen und vergraben das jetzt. Das kann auch passieren, weiß ich nicht. Zu dem Zeitpunkt, als ich das dann verkauft habe, war es mir auch ehrlich gesagt egal, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es passiert nichts damit. Und dann habe ich es einfach so ein bisschen in Amerika rumgeschickt und habe dann eine Zusage bekommen und habe die genommen. Und es war auch ein sehr schöner Verlag. Also da sind auch einige Autoren dabei, die meine Lieblingsautoren sind. Insofern ist das super. Aber dritte und vierte Teil wurden von dem amerikanischen Verlag gestrichen. Stattdessen muss ich einen neuen dritten machen. Da bin ich jetzt gerade dabei.
Boah, das ist jetzt natürlich sehr spannend, um dann nicht nachzufragen, warum streichen die?
Weil nach dem zweiten Teil eben, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, es passiert nichts damit. Und als ich dann den dritten gemacht habe, dachte ich mir, okay, wenn eh nichts damit passiert, dann kann ich eigentlich machen, was ich will. Und dann wurde die Geschichte vielleicht ein bisschen zu experimentell. Also ich habe das dann auch gesehen, ich dachte mir dann, okay, Prinz Gigahertz ist jetzt meine Plattform, wo ich narrative Experimente mache. Also beim zweiten Teil hat es schon ein bisschen angefangen, das ist ja ein ganz strenges narratives Konzept, da habe ich ja zwei Geschichten, die eigentlich parallel laufen immer. Und das wird jetzt ein bisschen... will nicht sagen autistisch, aber also die Szenen bekommen auch immer dieselbe Anzahl an Seiten und so, wenn man da genau darauf achtet, und die beginnen auch immer. Also das ist jetzt so ein harter Kontrast aber zwischen zwei Geschichten, die parallel laufen. So. Und beim dritten Teil wollte ich dann eine Geschichte machen, die sich immer beschleunigt, immer weiter beschleunigt. Das heißt, alle 16 Seiten verdoppelt sich die Anzahl der Szenen. Das heißt, du hast zuerst 16 Seiten, auf denen relativ wenig passiert. Dann hast du zwei Szenen a 8 Seiten, dann vier Szenen a 4 Seiten, und so ging es dann weiter, bis halt dann zwei Szenen pro Seite sind. Ja. Und ich fand das genial, aber der Verleger hat dann schon gemeint, ich glaube, du hast ein bisschen den Faden verloren. Und beim vierten Teil war es dann ähnlich. Das wurde dann so eine Mischung zwischen Superhelden und Horrorgeschichte. Und da hört dann einfach die Superheldengeschichte einfach mittendrin auf, die andere Geschichte geht los und dann geht die Superheldengeschichte einfach wieder weiter. Und das war ihm dann auch zu experimentell. Und vor allem hat er gemeint, das hat ja eigentlich gar nichts mehr mit dem zu tun, was du anfänglich gemacht hast.
Wie ist denn die Kritik bei dir angekommen? Also konntest du dich damit verbinden? Hat das was mit dir gemacht? Hast du das schon eingesehen oder fühlst du dich jetzt eigentlich eher zensiert?
Na, zensiert auf keinen Fall. Ich habe ja gesagt, vielleicht mal schauen, wie erfolgreich das wird, oder vielleicht kann man noch was damit machen. Von einem Verkaufsstandpunkt her sehe ich das auf jeden Fall ein. Ja. Aber ich dachte mir halt auch, bei Dune zum Beispiel ist es ja auch so, dass jedes Buch irgendwie verrückter wird und seltsamer. Und irgendwie mag ich das. Und ich fand auch, irgendwann habe ich mich mal durch, durch Ulysses gequält. Und das ist ja auch so, dass, dass jedes Kapitel ist in einem ganz anderen Stil geschrieben. Und irgendwie mochte ich das auch. Und ich dachte mir, vielleicht kann ich auch sowas probieren. Aber es ist ja jetzt nie, zumindest am Anfang noch nichts geworden, aber vielleicht wird es ja noch.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht Band 6 und 7 dann.
Ja.
Sehr spannend, dass du jetzt auf den amerikanischen Markt hinweist. Also gerade was Graphic Novels angeht, muss man ja ganz ehrlich sagen, hier in Österreich oder generell im deutschsprachigen Raum, also die Verlage, die Graphic Novels publizieren, die nehmen zu. Die Graphic Novels sind in der Literaturkritik im Feuilleton angekommen, werden regelmäßig rezensiert. Und trotzdem, wenn man einmal in Frankreich war und an einer Buchhandlung mit gefühlten 100 Meter Graphic Novel Regal gestanden hat, dann merkt man, auf dem deutschsprachigen Büchermarkt ist für die Graphic Novel noch so jede Menge Luft nach oben. Man muss einfach wissen, dass auf dem französischen Markt diese Verbindung zwischen bildnerischer Kunst und Textliteratur eine ganz andere Tradition hat und ganz anders wertgeschätzt wird. Spürst du Veränderungen im deutschsprachigen Büchermarkt, dass die Zuneigung zur Graphic Novel ganz allmählich wächst, oder siehst du das als eher stagnierendes Segment für den deutschsprachigen Raum?
Nein, also ich sehe es tatsächlich eher stagnierend. Also dieser Graphic Novel Boom, von dem die ganze Zeit gesprochen wird, da wurde mir das erste Mal 2007 prophezeit, als ich angefangen habe zu studieren. Und seitdem hat sich gefühlt nicht wirklich was verändert. Ich muss aber auch sagen, ich weiß auch gar nicht, ob ich das... Also für mich persönlich ist es ein Nachteil, weil du im deutschsprachigen Raum, da hast du nur entweder so die ganz nischigen Sachen, also sehr undergroundig, oder du hast halt das ganz mainstreamige Zeug. Und dazwischen gibt es halt nichts. Das ist aber da, wo ich eigentlich meine Bücher sehe oder meine Sachen. Und deshalb ist es für mich natürlich sehr schwer. Andererseits ist es dann also so, dass diese nischigen Sachen dadurch viel mehr Aufmerksamkeit kriegen. Also die würden ja in Frankreich oder in den USA ziemlich untergehen, würde ich sagen. Aber eben dadurch, dass es sonst nichts gibt in der Mitte, kriegen die die berechtigte Aufmerksamkeit in Deutschland. Also ich sehe das so ein bisschen zwiespältig. Ne? Für mich persönlich ist es ein bisschen blöd, aber so für viele Leute freut es mich natürlich sehr, die dann eine echte Chance haben dadurch. Und von Form und Inhalt her, von den Sachen, die in den letzten Jahren in Deutschland rausgekommen sind, muss ich schon sagen, also vieles davon finde ich sehr viel interessanter wie das, was aus Amerika und Frankreich kommt.
Gibt es dann irgendetwas, was du dir im deutschsprachigen Raum von Verlagen oder auch von Kulturinstitutionen wie Literaturhäusern wünscht? Was könnte man etwas tun, um diesem Genre bessere Bühnen noch zu bereiten, um es noch präsenter im Lesealltag zu machen?
Nein, eigentlich. Eigentlich bin ich da.
Das wäre jetzt deine Chance, Lukas.
Ja, ja, vermutlich. Aber ich sehe auch nicht, also es wird ja viel probiert. Ne? Es wird ja immer wieder probiert. Bei den Literaturhäusern hast du immer wieder das Problem, dass der Text einfach die höhere Kunst, also Schreiben die höhere Kunstform ist als Zeichnen. Das ist einfach noch, das ist so in den Leuten drinnen, das kriegst du nicht raus. Also das spürt, das ist schon was, was ich immer wieder spüre. Also vor allem, wenn ich auf Literatur veranstalte, also ich werde im Zuge dieser Thomas Bernhard Bücher immer wieder auf Literaturveranstaltungen, wo ich dann halt eingeladen, wo ich der einzige Comiczeichner bin. Und da ist es schon so, ja, der Text ist ganz was Besonderes, der geschriebene Text, und das Bild, da bist du dann halt so ein bisschen der lustige, ich weiß nicht, so ein bisschen das Spaßäffchen. Ne? Also bös gesagt jetzt. Aber du bist halt nicht wirklich ernst zu nehmen, weil Zeichnen ist halt, ist schön, wenn man es kann, aber ist halt nicht viel mehr als Kunsthandwerk.
Lukas, du hast vorhin schon angedeutet, in Bezug auf deine Graphic Novels, die Texte von Thomas Bernhard adaptieren, diese insgesamt fünf autobiografischen Erzählungen, da fehlt jetzt eigentlich in deiner Reihe noch die letzte Erzählung mit dem Titel Ein Kind. Diese Erzählung fasst seine ganz frühen Kindheitsjahre zusammen. Das heißt, habe ich das richtig verstanden? Bist du da jetzt gerade an der Arbeit und können wir uns auf den fünften Band freuen?
Ja, ich weiß nicht, wann er erscheint, aber ich bin dabei. Das Storyboard ist schon so gut wie fertig. Und also zumindest habe ich jetzt mit dem Residenzverlag vereinbart, dass wir bis Herbst fertig sind.
Das klingt doch perfekt. Lukas, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mich hier in der Radetzkystraße 1 zu besuchen. Danke für das wirklich sehr schöne Gespräch mit dir.
Ja, danke.
Radetzkystraße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.